Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie Zeiten haben, wo Sie sich auch gerne mal berieseln lassen und vor den Fernseher setzen und sich Filme angucken. Bei mir ist es oft so, dass ich nach einer anstrengenden Woche am Freitagabend zu nicht mehr sonderlich viel mehr in der Lage bin, als mich vor den Fernseher zu setzen und mir einen Film anzugucken. Und manchmal, vielleicht zu meiner Schande, das weiß ich nicht, das beurteilen Sie bitte selbst, muss ich gestehen, sind die Filme, die ich gucke, nicht immer sehr niveauvoll. Manchmal geht es einfach nur darum, abzuschalten und dann schaue ich einen Liebesfilm oder einen Actionfilm, wie man heute sagt, ein Film, wo richtig viel passiert. Und mir gefällt es persönlich sehr gut, wenn dieser Film einen Kontrast zu erlebter Welt darstellt. Kontrast manchmal nämlich so, als dass in Filmen vieles einfacher ist. Nehmen wir als Beispiel die Frage, wie Helden in Filmen sind. Wenn Sie mal überlegen, was für Filme Sie in Ihrem Leben geguckt haben, fällt Ihnen da ein Held ein? So, irgendwie, überlegen Sie mal, was für Filme haben Sie geschaut? Okay, der klassische Held, ich will es beschreiben und ich nehme zwei Beispiele, ein sehr modernes und ein eher vielleicht klassischeres. Der Held ist doch in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass er mutig ist, heroisch, also heldenhaft, manchmal etwas brutal auftritt, aber immer für die gute Sache streitet. Und wenn es ein ordentlicher Film ist, den wir am Ende genüsslich ausschalten können und sagen können, das war klasse, dann ist der Held am Ende eines, das Wichtigste, nämlich siegreich. Die Bösen sind beiseite geputzt, der Held steht noch da. Und ob das jetzt der Held aus modernen Filmen ist, mit Bruce Willis oder so etwas, oder ob das Helden aus alten Mythen sind, spielt dabei keine Rolle. Vielleicht haben Sie mal gehört von der Erzählung des Odysseus, die etwa im Jahr 600 vor von Homer oder einem seiner Schüler geschrieben worden ist. Dort geht es darum, dass ein heldenhafter, siegreicher Mensch, der in Troja gegen die Trojaner gekämpft und sie besiegt hat, sich nun auf den Weg nach Hause macht und viel erdulden muss. Auch diese alte Heldengeschichte, er besiegt viel Böses auf dem Weg, auch diese alte Heldengeschichte endet damit, dass er zu Hause als siegreicher Held ankommt. Und auch in der Religion kennen wir Helden. Helden, die auch kriegerisch und kräftig und mächtig sind. Und wir müssen nicht weit weg gucken. Wir können ins Alte Testament gucken. Denken Sie an David, den kleinen David, derjenige, der als nach dem neuen König Israels gesucht wurde, gar vergessen wurde, überhaupt vorgestellt zu werden. Er war nämlich irgendwo als Hirte, Moment, war Hirte unser Leitthema für heute? Er war irgendwo als Hirte auf dem Feld und keiner hat daran gedacht, ihn zu benennen als möglichen Königsnachfolger für die Zukunft. Und es war genau dieser David in seiner Kleinheit, der mit einer Steinschleuder, man könnte fast sagen, eher ein Kinderspielzeug als eine Waffe, mit einer Steinschleuder den mächtigen Goliath besiegte, selbst König wurde über Israel und eine Blütezeit für Israel startete. Auch bei den Moslems zum Beispiel ist die zentrale Figur Mohammed ein kriegerischer Held, der alles unterwirft und platt macht und am Ende siegt. Und dann gucke ich, wie ist es eigentlich mit unserem Helden? Ist Jesus auch so ein Held? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Sie haben es eben gehört. Einer der Charakterzüge von Helden ist, dass sie sich für andere aufopfern. Wenn Sie so einen modernen Film wie Titanic gucken, das ist der Film, wo sich am Ende alle gewundert haben, dass die tatsächlich untergegangen ist, dann hat dort der Hauptdarsteller sein Leben geopfert, damit die, die er geliebt hat, überleben konnte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das, was wir an Karfreitag erinnern, wo wir daran denken. Jesus lässt sein Leben für die, die ihm folgen. Und dann kommt Ostern. Auch das übrigens kommt in unserem Predigttext vor. Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse und es wiedernehme. Weil ich mein Leben lasse und es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Wir kommen gerade von Ostern oder Karfreitag. Ich weiß nicht, wie präsent Ihnen Ostern noch ist. Mir geht es manchmal so, der Sonntag ist vorbei und am Montag beginnt Business as usual, wie man heute schön sagt, Geschäft gehen weiter und der Sonntag ist fast schon wieder weg. Eigentlich ist aber Ostern die kräftige Zeit, wo wir daran denken, dass unser Gott auferstanden und damit uns das ewige Leben geschenkt hat, die Möglichkeit geschenkt hat, wieder zu Gott zu kommen. Diese Zeit ist noch nicht vorbei. Und ich möchte Sie noch mal einmal ein bisschen mitnehmen in diese Zeit und versuchen, mit Ihnen ein Gespür dafür zu kriegen, was dieses Ostern bedeutete für die Menschen damals und was der Blick auf Jesus damals bedeutete, beziehungsweise wie die Menschen Jesus damals auch gesehen haben. Erinnern Sie sich noch an Gründonnerstag? Die Palmprozession, unsere katholischen Schwestern und Brüder feiern das immer noch viel, viel, viel spürbarer, soweit ich das kenne, ziehen sie mit Palmen, Wedeln oder alternativ Buchsbäumen, habe ich mir sagen lassen, in den Gottesdienst ein und es wird dieser Einzug, der in Jerusalem wohl stattgefunden hat, nachgestellt. Als Protestanten sind wir ein bisschen nüchterner an der Stelle und sagen, gut, es reicht ja, wenn wir uns das vorstellen können. Aber manchmal, glaube ich, ist es hilfreich, mehr zu machen, als sich Dinge nur vorzustellen. Jetzt können wir heute nicht mehr machen, müssen mit der Vorstellung klarkommen, aber vielleicht gucken wir mal, ob wir der Situation der Menschen damals näher kommen können. Israel war besetztes Land. Die Römer haben Israel besiegt gehabt, besetzt, unterdrückt. Es war ein Herodes als König an der Macht, den keiner so wirklich mochte. Er selbst musste so einen Spagat machen, den Römern genügen. Gleichzeitig wollte er der jüdischen Führungselite, würde man heute sagen, genügen und war selbst wohl auch ein Mensch, der moralisch nicht ganz so einwandfrei war. Und dann kommt jemand, von dem man gehört hat, dass er Blinde sehend, Lahme gehend und Taube hörend macht. Es kommt jemand, von dem man die Hoffnung hatte, dass er mit Macht und Kraft kommt, dass da jemand kommt, der mehr kann als nur Hallo sagen, dass da jemand kommt, der aus dem Alten Testament heraus verheißen ist. Einer, der König ist oder König sein wird und als siegreicher Held nach Jerusalem kommt und die Römer aus Israel schmeißt. Nur so ist zu erklären, dass Israel, dass Jerusalem, die Bevölkerung Jesus empfangen hat, wie sie es getan haben. Palmwedel und Hosanna-Rufe. Hosanna heißt, Gott hilf, Herr hilf. Genau darum ging es den Menschen damals. Sie erwarteten einen Helden. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Freitagabend-Held, das ist eine andere Form von Held, ein politischer Held, aber jemand, der kommt und Schluss macht mit den schlechten Zeiten, die die Israeliten erlebt haben. Jemand, der vielleicht in Erinnerung an die Makkabäer-Aufstände etwa 160 vor Christus, der die Besetzer rausschmeißt und das Land Israel in seiner Eigenständigkeit wiederherstellt. Und vielleicht hat auch Judas das gedacht. Dort müsste doch der Held kommen, und zwar der menschliche, heldenhafte, siegreiche, der neue König. Es gibt ein Theaterstück, das heißt auch Judas, wo Judas selbst mit sich ringt, ob er denn jetzt Opfer oder Täter ist. Und eine Stelle finde ich sehr markant, da sagt er, ich habe ihn doch nur verraten, um ihn herauszufordern. Ich wollte doch, dass er das Schwert ergreift und sich als mächtig erweist und die Römer rausschmeißt aus dem Land. Und vielleicht erinnern Sie die eine Geschichte in der Bibel, das Gebet im Garten Gethsemane. Einer der Jünger zieht das Schwert, ergreift es und will Jesus verteidigen. Aber Jesus sagt nein. Auf die Frage, ob Jesus wirklich König ist und König werden will, Und zwar so, wie die Leute es damals erlebt oder erwartet haben. Als irdischer König, sagt Jesus in Johannes 18, 36, vor dem römischen Statthalter, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist kaum zu glauben gewesen. Da kommt jemand, den ich als König empfange, mit der Königswürde. Ich bin als Volk bereit, es ihm zuzusprechen, und zwar ganz irdisch. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was müssen die enttäuscht gewesen sein? Ich meine, können Sie sich das vorstellen? Sie stehen irgendwo in der tiefsten, und dieses Wort dürfte ich jetzt hier nicht sagen, also es geht ihnen richtig schlecht, und sie erhoffen sich einen Gott, der aufsteht und gegen ihre Feinde zu Felde zieht und die Macht über auch ihr Leben übernimmt. Und es kann ihnen passieren, dass dieser Gott sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Menschen damals haben mit Sicherheit Schwierigkeiten gehabt, das zu begreifen. Und auch mir fällt es manchmal schwer. Warum greifst du jetzt nicht ein, lieber Gott? Machtvoll besiegst meine Feinde. Wie viele Psalmen erzählen davon, dass sie auf Gottes mächtiges Eingreifen warten? Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Noch am Kreuz wird Gott, wird Jesus verspottet, indem gesagt wird, wenn du, der du da hängst, der Sohn Gottes bist, Mensch, dann steig herab, sei kraftvoll, steig doch runter, rette dich selbst. Jesus steigt nicht herab. Unabhängig davon, was wir uns manchmal wünschen würden. Denn der Jesus, der so heldenhaft wäre, das Schwert zu ergreifen und uns zu befreien, ganz irdisch, das ist vielleicht nicht der Jesus von Ostern, sondern der Jesus der Zukunft. Der Jesus, der noch nicht da ist, der wiederkommen wird. Ich lese Ihnen dazu einen Text vor aus Matthäus 24. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Der Jesus, der am ehesten dem Actionheld entstammen würde, den wir uns vielleicht manchmal wünschen, der Jesus ist der Verheißene, der kommen wird. Auf den warten wir noch. Paulus drückt es so aus in 1. Korinther 13, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich nur stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich bereits erkannt bin. Wenn wir heute auf Jesus schauen, in der Erinnerung an Karfreitag und Ostern, dann sehen wir auch damit nur einen kleinen Teil dessen, was Jesus für uns ist. Und von Jesus selbst haben wir gerade nur das geoffenbart bekommen, was unseren Vorstellungen und Wünschen vielleicht am wenigsten entspricht. Nämlich den Leidenden, den scheinbar Ohnmächtigen und manchmal vielleicht sogar den von uns als fernen erlebten Gott. Seine Hütte bei den Menschen, wie es dann in der Offenbarung heißt, ist noch keine Wirklichkeit. Verkürzt gesagt, handelt aber gerade von dieser Wirklichkeit, Gott ergreift wieder die Macht, die gesamte Bibel. Wenn Sie dieses dicke Buch nehmen und gucken auf den ersten Seiten, dann werden Sie über Adam und Eva stolpern. Gott wohnt mit und bei den Menschen. Und wenn Sie alle Seiten überblättern bis ganz am Ende, dann werden Sie sehen, Gott wohnt wieder bei den Menschen. Siehe, Gottes Hütte mitten unter den Menschen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und in den Wolken stand Jerusalem und kam herab, geschmückt wie eine Braut. Gott, der wiederkommt, der die Welt und die Erde erlöst, ist der verheißene Gott, der verheißene Jesus. Das Bild des heldenhaften Jesus sehen wir in Ostern vielleicht nur zum Teil, denn dieses Bild ist ein verheißenes. Und manchmal, ehrlich gesagt, habe ich auch etwas Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie denn dieser heldenhafte Jesus hätte aussehen können. Also nur mal so als Gedankengespinst, er hätte damals die Erwartungen Israels erfüllt. Er hätte, was etwa 50 Jahre, 40 Jahre später passiert ist, er hätte das Schwert in die Hand genommen und hätte einen Aufstand angezettelt. Er wäre König geworden oder hätte es gewollt, König zu werden vom Israel. Und jetzt stelle man sich vor, er hätte es geschafft. Die Römer rausgeschmissen, Herodes verbannt und wäre selbst König geworden. Im Film wird dann abgeblendet. Kennen Sie, ne? Das Liebespaar hat sich erwischt, erreicht, beide sind zusammen und der Film blendet ab. Tucholsky hat ein tolles Gedicht dazu geschrieben, warum im Film abgeblendet wird. Weil dann nämlich der Alltag kommt. Weil dann das kommt, was wir alle nicht mehr sehen wollen, weil wir es aus unserem Alltag kennen. Okay, es gibt noch ein anderes Ende. Es gibt in den Hollywood-Streifen noch das Ende aus den alten Cowboy-Filmen, vielleicht kennen Sie es noch, der Held reitet in den Sonnenuntergang. Kennen Sie solche Bilder? Haben Sie solche Filme mal gesehen? Der Held reitet, als Kind habe ich Lucky Luke gelesen, als Comicheft, da war das auch immer so. Eins der letzten Bilder war, der Held reitet in den Sonnenuntergang. Und wenn Jesus dieser Held gewesen wäre, im Happy End sozusagen, dann, ja, was wäre dann eigentlich gewesen? Ich glaube, eine Besonderheit wäre dann gewesen, nämlich, dass Jesus in der Geschichte gefangen gewesen wäre. Wie auch unsere Helden. Warum ist der Film zu Ende? Er ist zu Ende. Und zu Ende heißt, er geht nicht weiter. Und nicht weiter heißt, er ist Geschichte. Dieser Jesus, der heldenhaft das Schwert genommen hätte und die Römer rausgeschmissen hätte, wäre der Held gewesen, der in der Geschichte gefangen geblieben wäre. Dieser Held wäre vielleicht Jesus gewesen, aber er wäre nie Christus geworden. Karfreitag ist nämlich die paradoxe Erfüllung unserer Erwartungen, indem das, was wir von einem Helden erwarten, das machtvolle Schwert, die Übernahme der Macht in der Welt, alles gut und heile machen. Karfreitag ist das Erleben, dass gerade das so nicht erfüllt wird. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus hängt nicht in der Geschichte fest. Und das ist der Schritt von Karfreitag zu Ostern. Seine Auferstehung lässt ihn nicht in der Geschichte hängen bleiben, sondern selbst zum Herrn der Geschichte werden. Können Sie sich erinnern, was ist der Osterruf? Jesus ist auferstanden. Wie lautet die Antwort? Er ist wahrhaftig auferstanden. 1. Korinther 15, Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir liberaler Theologie folgen und sagen, das ist eine Auferstehung ins Kerygma und irgendwelche Hoffnungsgedanken, dann haben wir das Kernzentrum unseres Glaubens aufgegeben. Jesus Christus ist auferstanden. Der Osterruf der ersten Gemeinde bezeugt die leibliche Auferstehung Christi. Wenn wir das nicht mehr glauben, kann ich hier runtergehen, durch die Tür rausgehen und mich verabschieden. Denn dann hätten wir genau den Jesus, der in der Geschichte vor 2000 Jahren vielleicht tolle Sachen gemacht hat, aber er wäre vor 2000 Jahren stehen geblieben und was hätte er für mich heute gemacht? Diesen Jesus kann ich einreihen in die Geschichte großer Persönlichkeiten, eines Mahatma Gandhi als Beispiel. Ihnen werden andere Personen einfallen, die sich in besonderer Weise ethisch verhalten haben oder gute Dinge bewirkt haben, friedlich gelebt haben, andere Menschen bewegt haben. Aber sie sind alle in der Geschichte untergegangen, in der Geschichte hängen geblieben. Die Erfahrung des Osterereignisses, liebe Schwestern und Brüder, diese Erfahrung ist der Grund, warum Jesus der Gefangenschaft der Geschichte entfliehen konnte und selbst Herr der Geschichte wird. Und deshalb kann er auch verheißen, dass die, die seine Stimme hören, ihm folgen werden und seine Herde sind. Wir haben es eben gehört. Deswegen, weil er Herr der Geschichte ist und nicht vor 2000 Jahren in der Versenkung verschwunden ist, deswegen kann er über die Geschichte hinaus, über das, was er damals um das Jahr 30 rum an Menschen sammeln konnte, seine Herde noch heute versammeln. Wie er ebenfalls im Predigttext sagt, wenn er sagt, dort gibt es nämlich Menschen, die noch nicht zu meiner Herde gehören. Aber auch die will und soll ich sammeln und werde sie sammeln. Für uns bleiben, glaube ich, zwei Fragen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Vers 27. Erstens, wo und wie höre ich Jesu Stimme? Zweitens, wie, wo folge ich ihm nach? Wie höre ich also Jesu Stimme? Wenn Sie Charismatikerin oder Charismatiker wären, wenn Sie daran glauben, dass Gottes Geist weht, wo er will, durch die Kirche, aber auch durch den Alltag, überall dort, wo Gott wehen will, dann hätten Sie eine flinke Antwort. Sie würden vielleicht sagen, was Jakob gesagt hat. Ihm träumte und im Traum sah er eine Leiter in den Himmel. Ich weiß nicht, was Sie träumen. Vielleicht spricht Gott zu Menschen, zu Ihnen, auch im Traum. Und Sie hören seine Stimme ganz live. Vielleicht ist Ihnen das eher fremd. Vielleicht ist es auch ein bisschen suspekt. Die Menschen, die sowas erzählen, sind manchmal so komisch. Vielleicht geht es Ihnen so. Wie und wo höre ich Gottes Stimme? Gebet wäre eine weitere Möglichkeit. Und das können wir tun, indem wir vor Gott bringen, was uns bewegt, in eigenen Worten. Und manchmal vielleicht sogar nur in der Stille. Vielleicht ist jedes Wort, was wir sprechen, manchmal ein Wort, was uns im Hals stecken bleibt, weil wir am liebsten schreien würden mit Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin nicht mal mehr in der Lage, mit dir zu sprechen. Dann kann das Gebet zuhören sein. Tut es nicht wie die Heiden, die sich auf die Straße stellen und plappern und meinen, dass sie um der vielen Worte willen erhört werden. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete wie folgt. Und dann kann man sich, wenn man keine eigenen Worte mehr hat, einreihen in dieses eine Gebet, was wir nachher auch sprechen werden, was die Christinnen und Christen seit 2000 Jahren beten. Und wir wissen uns, gehalten und getragen in einer über 2000 Jahre alten Gebetstradition. Bibel lesen. Wie und wo höre ich Jesu oder Gottes Stimme? Wenn die Bibel Gottes Wort ist, wie wir manchmal zumindest noch sagen, dann könnte es sein, dass dieses Wort zu mir sprechen will. Aber wenn ich die Bibel zugeklappt lasse, ist der Bibel das schwer möglich. Vielleicht ist es manchmal auch schwer zu reden, wenn ich meinen Mund zumache. Vielleicht geht es der Bibel genauso. Damit sie zu mir redet, muss ich sie aufmachen und reinschauen. Manchmal höre ich Gottes Stimme in der Begegnung mit anderen Menschen. Der alttestamentliche Begriff des Engels ist nicht das geflügelte Wesen, das wir so gerne im Blick haben. Die gibt es auch, die heißen dann Cherubim und Seraphim, sondern der Engel ist der Bote Gottes. Ich habe schon das ein oder andere Mal erlebt, dass mir Mitmenschen zum Boten geworden sind. Schauen Sie in Ihre Geschichte. Haben Sie erlebt, wo Ihnen jemand ein tröstendes Wort, eine Hilfe bei einer Entscheidung oder so etwas zugesprochen hat? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott in Begegnungen wirksam ist. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Dort kann uns Gott begegnen. Nun, wenn ich seine Stimme höre im Gebet, in der Bibel lese, im Geist, im Traum, in der Begegnung, was mache ich jetzt damit? Wie mache ich mich auf den Weg ganz persönlich? Nicht, wie macht irgendwer, wie macht man sich auf den Weg? Da können wir drüber spekulieren. Wie machen Sie sich auf den Weg? Wollen Sie sich auf den Weg machen? Wie wollen Sie im Alltag Gott folgen? Sie werden Ihren Weg finden. Ich will Ihnen ein paar Möglichkeiten nennen, wo Sie sich vielleicht wiederfinden, vielleicht aber auch nicht. Kirche sein könnte eine Möglichkeit sein. Nicht in die Kirche gehen, das ist auch eine tolle Idee, aber Kirche sein ist das Entscheidende. Kirche, vom Urbegriff her Ekklesia, ist die Gesamtheit, die Versammlung derjenigen, die herausgerufen sind, herausgerufen aus der Masse zum Laos, zum Volk Gottes. Also, Kirche sein heißt Volk Gottes sein. Einen gläubigen Lebensstil führen. Ich meine gläubig, ich meine nicht moralisch. Wie Sie das fühlen, das ist wieder die Frage, wie hören Sie auf Gottes Stimme. In Beziehung bleiben. Eine Möglichkeit, in Beziehung zu bleiben, ist das Gebet zu üben. Und üben meint zwei Dinge. Trainieren. Weil man, so erlebe ich es zumindest, das Gebet manchmal tatsächlich trainieren muss. Ich habe einen katholischen Freund gehabt, mehrere katholische Freunde, aber einen von einem will ich Ihnen jetzt erzählen. In Bielefeld, wo ich herkomme, der war katholischer Dekan. Und der hat ein ganz intensives Alltagsglaubensleben gelebt und mit dem habe ich mal gesprochen und sagte, sag mal, was machst du eigentlich, wenn du leer wirst? Wenn du erlebst, dass in dir das Herz nicht mehr für Gott brennt und schlägt. Und er sagt, weitermachen. Trainieren. Glaube fast ein Stück wie einen Muskel verstehen, den ich bewegen, den ich trainieren muss, der nicht untrainiert bleibt. Das ist wie mit Gemeinschaft. Auch das ein Weg, wo ich Gottes Ruf, Gottes Weisung an mich leben kann, in der Gemeinschaft mit anderen. Grillt jemand von Ihnen gerne? Grillen Sie gerne? Kommen Sie, irgendjemand, haben Sie mal gegrillt? Mögen Sie grillen? Wer mag grillen? Keiner mag grillen. Soll ich Ihnen trotzdem was vom Grillen erzählen? Okay, ich mach's. Wissen Sie, ich grille zu Hause mit Gas. Gasgrillen hat einen riesen Vorteil. Man muss keine Kohle anfeuern, das dauert nicht so lange. Die Hitze ist relativ flink da und fertig. Aber was mein Gasgrill nicht kann, ist mir bei meinem folgenden Bild helfen. Ich habe nämlich mal einen Bekannten gehabt, der hat gesagt, mit Gemeinschaft, mit dem eigenen Glauben, mit dem Brennen im eigenen Herzen, ist es so wie mit der Kohle im Grill. Wenn du diese Briketts angemacht hast und die glühen und sind richtig durchfeuert und es züngelt, und du nimmst ein Brikett raus, diese Eierbriketts, und legst es zur Seite, weg von den anderen, dann wird es nach und nach erlischen. Ist tatsächlich so. Ein Brikett alleine brennt nicht weiter. Ein wunderbares Bild für uns als Gemeinschaft, oder? Wo zwei oder drei, nicht wo ich alleine in den Wald gehe und vor dem Baum mich stelle und so, sondern wo zwei oder drei oder mehr in meinem Namen, also in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Suchen Sie diese Versammlung. Noch mehr, wenn Sie gerade nicht wissen, wo Ihr Gott in Ihrem Leben Ihr Herz berührt und bewegt. Und ein letzter Punkt, wie folge ich Gott? Wie erkenne ich ihn in meinem Leben? Manchmal hilft es, die eigene Lebensgeschichte anzuschauen. Der Psalmist, wir haben eben Psalm 23 gebetet, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Ehrlich gesagt, wenn ich in diesem finsteren Tal bin, dann bleibt mir dieser Vers im Hals stecken. Denn da fürchte ich Unglück. Enorm. Manchmal muss ich erst aus diesem finsteren Tal, was übrigens wörtlich übersetzt das Tal des Todesschattens ist. Da geht es nicht, mir geht es mal gerade schlecht um Kleinigkeiten, sondern da geht es um Existenzielles. Ich habe Sorge um mein Leben. Wenn ich in diesem finsteren Tal stecke, bin ich oft sprachlos und kann erst im Nachhinein diese Worte beten. Und wenn Sie Lust haben, zu Hause sich den 23. Psalm nochmal anzugucken, dann werden Sie eine Besonderheit feststellen. Sie werden nämlich feststellen, dass der Psalmist sich selbst ermutigt, bei Gott zu bleiben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Erst an der Stelle spricht er mit oder zu Gott. Vorher sagt er sich, es ist egal, wo ich gerade stehe und stecke. Ich will festhalten an dem, was du Gott mir zusagst, auch wenn ich es im finsteren Tal nicht spüre. Eine Weise, Gott zu folgen und zu schauen, wie ich ihm folge, ist die Weise zu schauen, wo in meinem Leben sich Dinge gefügt haben. Und jetzt kommt es darauf an, wie ich diese Fügung interpretiere. Kann ich sagen, es ist Zufall? Ist alles entstanden, weil ganz zufällig? Diejenigen, die am lautesten schreien, Gott müsste doch mal eingreifen, der müsste doch mal hier die ganzen Bösen beiseite wischen und die Welt gut machen, sind diejenigen, die, wenn was Gutes passiert, am ehesten sagen, ah, das ist Zufall, das hat mit Gott nichts zu tun. Das kann ich für mein Leben auch sagen. Wenn ich in mein Leben schaue und sehe schwierige Zeiten, die sich zu Guten gewandelt haben, oder sehe gute Zeiten, dann kann ich hingehen und kann sagen, Zufall, hat eben, ist irgendwie so passiert. Oder ich kann mir die Frage stellen, kann es sein, dass da Gott am Werk war, der das Schwere zum Guten gefügt hat? Vielleicht eine Kleinigkeit. Die Dinge, die wir im Leben haben, nicht als Selbstverständlichkeit sehen. Sich in Dankbarkeit üben. Ich stehe oft auf und für mich ist völlig klar, ich habe ein Bad, ein Dach über dem Kopf, ein Haus. Ich gehe runter, der Kühlschrank ist voll. Ich gehe auf die Straße, keiner erschießt mich. Ich gehe in die Schule, dort habe ich einen Job. Ich komme nach Hause, dort ist eine Frau und ein Kind. Das ist so selbstverständlich, dass ich gar nicht mehr auf die Idee komme, mir zu überlegen, wie dankbar ich für diese Geschenke, für diese Schätze sein kann. Manchmal merkt man, was man hatte, erst dann, wenn man es nicht mehr hat. Wir können uns einüben in diese Dankbarkeit, in dieses Wissen und dankbar sein für das, was wir haben, indem wir diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Im Gebet zum Beispiel. Und wenn dann das, was die Bibel die Mächte der Welt nennt, an uns zerrt und unseren Glauben ins Wanken bringt, dann können wir uns vielleicht vergegenwärtigen, was der Predigttext von heute uns in Vers 29 zusagt. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand, niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.